Hallo und herzlich willkommen zum Jahr 2024. Was erwartet uns eigentlich? Viel kontroverse Dinge, aber es ist ja eigentlich so generell in der Content Creation, dass wir erstmal mit was Positivem anfangen können. Und wir haben heute natürlich was absolut Positives, denn wir haben mal wieder den lieben Tom als Gast.
Hi, Chrissing, servus. Yeah. Grüße aus Österreich.
Aus Österreich. Und natürlich ist auch wieder der Jochen dabei.
Hallo.
Weswegen wollen wir... Normalerweise heben wir uns ja eigentlich die Set-Vorschau fürs nächste Jahr bis zum Ende vom Jahr auf. Also wir wollen normalerweise nicht so sehr auf den Hype-Train draufgehen, sondern wirklich einen schönen Ausblick ins nächste Jahr geben. Das machen normalerweise Jochen, Fritz und ich zusammen. Aber ich glaube, diesmal wollen Leute einfach unsere Meinung ein bisschen früher hören, denn das Line-Up für nächstes Jahr an Sets sieht anders als gewohnt aus.
Und das kam doch auch einfach früher. Also sonst um die Zeit waren wir noch mittendrin, dass halt noch die Sets so abgearbeitet werden. Und jetzt mit Universes Beyond und dem ganzen anderen Kram, den sie haben, haben sie halt schon mal richtig früh alles rausgehauen. Und zwar so richtig viel. Normalerweise ist ja immer so, ja, nächstes Jahr gibt es diese Kooperation und vielleicht diese. Und jetzt war es so ein richtig, richtiger Zeitstrahl mit allen möglichen Dingen. Nice.
Ja, letztes Jahr war das ja so um den September, Oktober, sowas meistens, nicht? Aber jetzt dadurch, dass halt letztes Wochenende, glaube ich, die GenCon war, GenCon hat es geheißen, nicht?
Genau, zum 30. Ja. Jubiläum, weil Magic ist ja vor 30 Jahren auf der GenCon revealed worden, das erste Mal als Spiel.
Back to the roots.
Und wir haben sogar Leaks bekommen für 2025 und 2026 auch. Also, aber auf die wollen wir uns jetzt halt mal nicht versteifen. Ich glaube, es soll einen Jurassic Park-Ding geben, aber das heben wir uns wirklich für 2024 auch.
Und man muss ja sagen, unsere Jahresausblicksfolge würde ja davon eigentlich wahrscheinlich nicht betroffen werden, denn ganz ehrlich, so viel weiß man auch noch nicht dazu, was da jetzt kommt. Das waren halt so ein paar schnelle Ankündigungen, coole Bilder und Grund genug, um drüber zu reden. Aber jetzt noch nichts, wo man irgendwie sagen kann, ja, also von dem Set erwarte ich genau das, weil ich, weiß ich nicht, Mark Rosewater Teaser gelesen habe oder sonst was. Ist ja alles noch nicht.
Ja, alles rein spekulativ momentan, aber Gott, das ist ja das Gute.
Ja. Es macht ja auch Spaß, ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Und manche von den bestätigten Sachen sind ja auch schon überaus cool.
Aber dann fangen wir gleich mal an mit, was ist cool, was ist nicht. Nächstes Jahr wird nämlich mal wieder mit einem Remaster-Set anfangen. Und ich glaube, diesmal ist es kein Arena-Remaster, wie das letzte Mal, wo wir 15 Minuten über Innistrad-Remaster geredet haben und dann, oh nein, das war ja nur für Arena, verdammt.
Nein.
Das ist herrlich.
Diesmal nicht.
Wir haben sogar schon den Arclight Phoenix in Old Border gespoilt bekommen.
Mhm. Nicht nur den. Sogar auch eine wichtige Commander-Karte, die vorher bis jetzt wahrscheinlich noch nie reprinted geworden ist.
Krenko Mobboss.
Ja, genau.
Der hat wirklich kaum Reprints hat. Wieso hat der kaum Reprints?
Ganz kurz, es geht natürlich um Ravnica Remastered. Damit beginnt 2024. Und ich glaube, Fritz wäre jetzt, wenn er heute hier wäre, würde er dagegen nichts sagen können, weil er hatte ja eine ausgesprochen starke Meinung zu Innistrad. Aber ich glaube, jeder von uns, und ich glaube, du auch, Tom, oder? Wir mögen alle Ravnica, weil Ravnica somit das coolste Setting von ganz Magic ist.
Ja, das ist genau das Magic-Setting schlechthin. Denn was hat Ravnica als erstes mit wichtig hereingebracht? Er hat den Namen an die verschiedenen zweifarbigen Kombinationen gegeben. Und das ist ja bei uns im normalen Sprachgebrauch, wenn wir mir über Magic reden, ja, jetzt sofort drin. Wenn wir mir sagen, also weiß jeder, was das für eine Wörter sind, was das für eine Farben sind, ne?
Ja.
Und Ravnica hat einfach Gott sei Dank so viele Sets schon mittlerweile. Glaube ich, 2, 3, 4 Iterationen, right?
Ja, es hat insgesamt 8 plus 1 Set.
Stimmt, War of the Spark.
Genau.
Right? Ja, ja, genau.
Ja, War of the Spark gehört auch noch dazu.
Und das ist genau das, was mich wundert, weil sie sagen, Ja, das Finale der Gatewatch Arc, also Ravnica, Guild of Ravnica, Ravnica Legions und War of the Spark werden drin sein.
Finde ich gut. Denn ja, dann kriegen wir, und das ist ja das nochmal das Besondere, wenn wir das so mit reinbringen dürfen, weil es sind ja nicht nur Reprints beim Remastered, nein, es sind auch Old Border Reprints dabei. Und ich hoffe so inständigst, dass Lasav auch dabei ist, der neue Lasav, aber.
Oh, da, ja, da will er sein multifarious Scheme durchziehen.
Ja. Also ich glaube, die meisten Leute werden wahrscheinlich auf die Shocklands abfahren, die dabei sind. Ich muss sagen, inzwischen bin ich mit den Old Border Sachen, ich fände das für Legendaries ganz cool in Old Border. Alle anderen Sachen, die zerschießen mir so ein bisschen meine Deckoptik. Das freut mich nicht so richtig. Das hat sich einfach meine Begeisterung dafür abgekühlt. Auch wenn ich natürlich zu Zeiten Schulhof-Magic gespielt habe, zu denen es nur die Old Border gab. Aber ich finde neue Länder irgendwie schon ästhetischer als diesen ganz komisch braunen Rand.
Kommt natürlich darauf an, wie das Artwork drauf ist. Weil zum Beispiel, ich glaube, die Schockländer bekommen auch neue Artworks, wenn die passen. Sollte ja hinhauen. Aber Arclight Phoenix wurde ja gespoilt. Und der ist halt einfach der Arclight Phoenix 1:1 und dann ein Old Border drauf. Und das ist halt so, das ist ein komplett digitales Artwork. Und ja, das clasht schon hart mit den Old Border Zeug. Also, das stimmt schon.
Ja, aber schaut's mal her. Wenn ihr so dieses Old Border habt, dann müsst ihr das auch wie Old Border benutzen. Natürlich, frisch aus dem Booster heraus, schaut es ja komplett wie geleckt neu aus. Das heißt, stimmt, keine Sleeves, einfach Riffle Shuffle rechts und links nehmen und durchbiegen.
Ich wusste, schön, wohin das geht. Du bist ein Monster.
Also, los, lass Street Magic machen.
Oh ja.
Aber so sehen meine alten Karten halt wirklich aus. Ich habe irgend so eine alte Sorcery, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Die sieht aus, als wäre sie die ganze Zeit zwischen Jochen hat aufgehört, Magic zu spielen, und Jochen hat wieder angefangen, irgendwo in der Umgebung meines Elternhauses in einem Graben gelegen. Ich weiß nicht, was der zugestoßen ist. Die war in dem gleichen Schuhkarton wie alle anderen, aber die sieht aus, als ob sie mehrere Jahre unter Wasser und im Schlamm zugebracht hätte.
Okay.
Wenn Karten reden könnten, gell?
Ja, das wäre super.
Die war einfach unten in einen Schuh geklebt und du hast sie einfach mal so richtig drüber gestreift.
So, also ich freue mich auf jeden Fall auf Ravnica Remastered, freue ich mich. Das finde ich, das ist solide, da gibt es, glaube ich, keinen Beschwerdegrund. Weil Ravnica cool ist, da sind coole Karten dabei, das Smothering Tithe und der ganze Kram. Also bitte, da sind lauter gute Sachen drin.
Wenn sie hineingeprintet werden, natürlich.
Ja, ich hoffe doch sehr.
Oh, das wäre so schön, oder das wäre so eine dreiste Sache, wenn man Smothering Tithe auf eine Mythic upgraden würde. Und und vor allem dann für Draft, ist es so, Smothering Tithe war die 10th Pick, sie ist unspielbar in Draft gewesen. Und das wird dann upgegradet auf Mythic.
Hoffen wir das nicht.
Ja, yeah, also das hoffen wir auch mal nicht. Aber wir mit dem nächsten Set gehen wir gar nicht mal runter von Ravnica. Und denn jetzt fangen wir nämlich an, wo die Kontroversen anfangen. Murders at Karloff Manor, was nicht Innistrad ist. Dinge, die ich immer vergesse, dass Karloff Manor nicht Innistrad ist.
Ich auch. Es war so, ich hab's drauf geguckt. Welches Vampirhaus ist es nochmal? Welcher Vampirclan? Und dann, ach, es ist Taser Karloff, okay.
Ja,
leicht zu verwechseln mit Markov, right?
Mit der Markov-Männer. Murders at Karloff Manor. Und jetzt ist nämlich, das ist nämlich das erste Set, was einen neuen Design-Approach hat. Es gibt Dinge, die sind Top-Down-Design und Bottom-Up. Top-Down ist quasi, man hat bereits ein Thema. Innistrad ist eins davon gewesen, Terros Ixalan, also die Idee von, wir wollen ein Gothic-Horror-Set machen, dann wird die Plane darum entworfen. Genauso wird, wir wollen die griechische Mythologie haben, lassen die Magic-Version davon machen, war Terros. Murder at Karloff Manor nennen sie nicht top-down oder bottom-up, aber Backdrop-Design ein Backdrop-Design, wo es gibt ein Thema und es wird quasi die Welt, die oder der Platz, der am meisten dazu passt, in der Welt von Magic ausgewählt dafür. Das ist die Idee dahinter. Und es hat halt zufälligerweise Ravnica getroffen.
Ich glaube, es hat Ravnica getroffen, weil New Capenna nicht so gut ankam bei den Leuten. Weil ehrlich gesagt, man muss ja dazu sagen, dieses Murders at Carle of Manor ist ja noch in Verbindung mit einem anderen Spiel. Das ist ja ein Detektiv-Mystery-Set quasi. Und das ist in Verbindung mit dem 75. Geburtstag von hier Cluedo. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das eigentlich auf Capenna cooler aufgehoben wäre, weil Capenna von sich aus schon so die Welt von den Noir-Detektiven eigentlich ist, wo das super reinpassen würde. Aber Capenna ist halt nicht so strahlkräftig wie Ravnica. Und das heißt, damit kriegt man halt auch, also man kriegt alte Fans, die sagen, oh geil, Ravnica ist eigentlich immer cool. Und ich glaube auch allen relativ neuen Leuten, bei denen ist Capenna schon wieder weg aus dem Gedächtnis. Deswegen ist es, glaube ich, nicht dort stationiert, sondern eben auf Ravnica. Weil ich finde jetzt, Ravnica ist okay als Setting, aber es ist nicht das, woran ich zuerst gedacht hätte bei einem Mystery-Detektiv-Set.
Definitiv nicht, weil Ravnica hat halt mehr Zusammenhänge und sonstiges, weniger mit Intrigen. Also schon auch mit Intrigen, aber auch eher mehr bei dem Haus, das nicht genannt werden darf, ne? Aber jetzt stellt's einmal von der wirtschaftlichen Seite her. Natürlich möchte man mit sowas schon landen können. Und wir haben ja gerade vorher Ravnica so himmelhoch jauchzend gelobt. Und natürlich ja, ist genau. Es nachher einfach safe.
Ja. Es ist, wie ist das, die bittere Medizin mit Zucker versüßen. So, hier, ihr habt einen Ravnica-Backdrop in dem Fall, weil wir was Neues ausprobieren wollen. Und es ist okay, was Neues auszuprobieren. Und ich muss mich nur hier als kleiner Murder-Mystery-Hater outen. Als jemand, der Knives Out, Glass Onion und so Zeug gar nicht so ein großer Fan davon ist. Und ich find's aber an sich okay für Leute. Das Einzige, was mich halt wundert, ist, wie weit wollen sie mit dem Thema gehen? Also quasi, wie hart wird committed zu der Frage? Weil ich sag mal, wenn sie wirklich 100% committen, weil sie denken, es ist eine gute Idee, es ist ein gutes Set, dann stehe ich auch mehr dahinter. Bloß ich habe so ein bisschen die von denen, was man bereits sieht, so, ja, es ist Magic und Cluedo und lass uns noch das machen und lass uns noch das machen und lass uns noch das reinwerfen, sodass irgendwie der Mordfall oder der Spaß, sag ich mal, hinter den Sets ein bisschen verloren geht. Denn man kann es entweder sehr düster machen oder sehr farbenfroh, aber wenn beides auftaucht ineinander und sich sehr, sehr mischt, bin ich, glaube ich, nicht so der Fan. Aber sie haben eine Möglichkeit, mich trotzdem zu überzeugen. Kennt ihr noch den Cluedo-Film?
Ist das ein Cluedo-Film geben?
Ja.
Welchen?
Okay.
Cluedo.
Es gab echt einen Cluedo-Film?
Ja, es gab einen Cluedo-Film. Und das Coole ist, es gibt neun Enden. Und du weißt nicht, wenn du ins Kino gehst, welches Ende du bekommst und wer der Mörder ist. Weil jedes Ende hat einen anderen Mörder. Und was halt cool wäre, ist, wenn die Boxtopper machen würden und quasi, das ist der Mörder für dein Set.
Das war ja, das mega smart. Wie cool war das bitte?
Ja, das ist quasi der Real Mörder in dem Fall. Das ist, wie sie die lustige Route machen könnten. Aber ich hoffe einfach, dass es wirklich tonally consistent bleibt. Das ist so mein, weil damit, glaube ich, steht und fällt dieses Konzept auch.
Was cool ist, was ich auch machen könnte, ich weiß nicht, ob ich euch noch an damals erinnert, gut, jetzt momentan, das ist ja nur so ein Set, ein Thema, passt, fertig, nächstes Set. Früher hat es ja die Sets in drei Iterationen gegeben, bei Pharos zum Beispiel, ne? Und da hat es ja auch das gegeben mit deinem Weg als Held und bekämpfe die Hydra gegen die Horde und whatsoever. Und das war da irgendwie so cool, wenn sie da mit dem Games Shop, Local Games Store, den wir halt da dabei haben, mit interagieren würden, dass wir als Spieler herkommen und versuchen halt selbst drauf zu kommen. Und ja, Kurt, klar, als Boxstopper definitiv auch geil, aber jeder Shop kriegt nachher seinen eigenen Mörder. War halt vielleicht auch nicht so eine blöde Idee. Und vor allem, so kriegt man dann auch wieder, meinetwegen in Form einer Liga zum Beispiel, Hust, Hust, könnte man das vielleicht auch so weiterbringen.
Vielleicht.
Also da ist schon Spielraum da.
Ich habe zwei wilde Ideen, die aber trotzdem in Magic ein bisschen konservativer sind. Also man könnte, meiner Ansicht nach, das wäre eine Möglichkeit, dass man Battles und diese Sticker-Sheets zurückbringt, aber halt nicht als Sticker-Sheets. Aber es gibt die ja jetzt, dass man vor dem Match eben mischen muss, dann zieht man drei. Dass du hier deine Clues oder sowas hast und die Battles sind die Sachen mit, weiß ich nicht, Living Room, blub und bla. Du löst das ein und dann kriegst du irgendwas dafür. Aber damit du halt wirklich diesen Cluedo-Weg gehen musst. Ich weiß nicht, wie spaßig das wäre, ehrlich gesagt. Ich finde Battles an sich cool. Ich finde Sticker so mittelcool bis gar nicht cool. Aber deswegen wäre mir eigentlich lieber, wenn es nicht mit Stickern geregelt würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es über irgendeine Art von Sidecards so macht. Weil inzwischen muss man ja sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es in Commander erlaubt ist, ist hoch. Dass wenn da irgendwas Neues kommt.
Aber ist das nicht nur Plane Chase mit extra Steps?
Ja, das wäre gut. Das kann schon also sein, dass
es so ist. Aber ich meine, was man halt machen könnte, wäre, man hat diese Precons, die dazu sicherlich rauskommen werden, da sind dann diese Clues drinnen. Und ich sag mal, für ein Commander-Spiel deckt man am Anfang vom Spiel 3 auf und die haben quasi spieländernde Regeln drauf. Und dann hast du halt immer quasi einen neuen Random Modifier drauf pro Spiel.
So quasi World Enchantments von Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Ach so, ja, doch. Ja.
Die Field Enchantments.
Wow, das ist jetzt was. Oh Gott, das ist die hat es aber nie in echt gegeben. Das waren immer alles Bootlegs, aber ja. Im Anime hat es gegeben.
Also egal was kommt, wer davon gar nicht genug kriegen kann, ich fand es lustig zu lesen, dass auch pünktlich dazu natürlich dann die Cluedo Ravnica Edition rauskommt. Also es wird irgendwo in 40 Jahren ab jetzt Altersheime geben, wo alte Leute Cluedo spielen, aber in der Ravnica Edition und irgendjemand sich beschwert, dass er schon wieder nicht den Boros Investigator bekommen hat. Das werde ich sein.
Herrlich. Schön.
Also, dann haben wir als nächstes haben wir dann nochmal den Supplemental-Produkt. Weil ja, wir haben zwischen dem ersten Mainset und dem zweiten Mainset vorher ein Supplemental und danach ein Supplemental-Produkt. Aber es wird sich ja nur um Commander-Decks handeln. Aber von einer interessanten IP. Fallout. Als IP. Und ich bin ein riesen Fallout-Fan. Aber Fallout existiert auf zwei Ebenen. Man nennt sie 1, 2 und New Vegas und Brotherhood of Steel 3 und 4. Oh. Diese zwei Fallouts sind nicht gleich. Wir haben einmal die Black Isle Studio Fallouts und dann die Bethesda.
Und Obsidian ist zwischendrin noch mit New Vegas. Ja. Aber die haben ja den Geist der Alten.
Aber Obsidian hat so viele Leute von Black Isle wieder angeheuert. Es ist quasi Black Isle.
Ja, nur der formellen Richtigkeit halber ist, muss man sagen, das beste Fallout kommt wahrscheinlich von Obsidian.
Ja. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall die 3, 4 und Brotherhood of Steel Fallouts Schiene sehen, weil ich denke, die anderen nehmen sich zu ernst. Oder haben die Welten, in denen die zwei leben, sind einfach so tonally inconsistent. Genau das, was mein Problem ist, eben mit Mark of Manor. Was meine Angst davor sein kann. Weil Fallout 3 ist halt sehr auf Parodie und lass uns doch coole Dinge machen und es gibt Helden und Bösewichte. Und in Fallout 2 ist es, nein, die Brotherhood of Steel, es sind nicht die Guten. Sie sind gescheitert in ihren Wahnsinn und die Enklave hat sich aus ihren Ruinen aufgebildet und ausgebaut. Und die Story, was ich jetzt gerade erzählt, wird für die meisten Leute keinen Sinn machen. Aber alleine so einen unglaublichen Hass auf auf Kapitalismus wie 1, 2 und 2 hat, würde alleine schon sagen, es spricht ja schon dagegen, dann einfach einen Kartenspiel-Crossover zu machen. Also.
Bin ich mir nicht sicher. Also wir leben in einer Zeit, in der der Barbie-Film gerade richtig krass abgesahnt hat und immer noch absahnt. Ja. Also es ist durchaus möglich für eine große Firma zu sagen, guck mal, wir parodieren quasi unsere eigene IP und verdienen damit jede Menge Geld.
Ja.
Und man muss ja auch bedenken, dass 1 und 2 waren ernster, aber schon auch, finde ich, mit immer humorischen Einschlägen. Und New Vegas ist in der gleichen Schiene eigentlich. Aber New Vegas ist dann wieder eigentlich überhaupt gar nicht ernst, außer in seinen Grundtönen. Aber wer nimmt denn bitte irgendwelche apokalyptischen Wasteland-Römer ernst? Niemand.
Naja, das ist ja die Sache. Fallout nimmt sich selbst sehr ernst. Und dass Fallout eine Parodie auf sich selbst sein kann, merkt man mit 3, 4 und Brotherhood of Steel.
Was aber auch ein bisschen gegen die Bethesda-Spiele beziehungsweise die Bethesda-Reihe sprechen könnte, ist, und nicht vom Setting her, ich finde Fallout hammergeil, mir gefällt's voll. Ich meine, auch wenn man Vierer spielt und alle 5 Minuten kommt der Preston vorbei und sagt mir, es ist wieder Settlement in Gefahr, das ist auch wieder wurscht. Aber was cooler gewesen wäre, und einfach nur für das Meme, war Skyrim. Weil das ist ja auch von der Bethesda-IP. Schade, dass sie das nicht genommen haben, weil sonst hätten wir auch noch können, gut, wurscht, was du machst, Skyrim kannst du überall spielen, sogar auf dem Kitchen Table mit Magic-Karten. Nicht nur auf der Switch, nicht nur auf dem PC, nicht nur auf der PS.
Ja, aber man muss ja dazu sagen, also Fallout ist ja jetzt eine Bethesda-IP, das heißt, auch an dem Logo und so, es wird sich nicht in den Bereich von New Vegas reinwagen, das machen sie einfach nicht. Ich glaube, die ersten zwei lassen sie auch soweit in Ruhe. Das ist halt einfach abgeschlossen für Bethesda, würde ich sagen, Fallout 1 und 2. Also da bin ich dann bei Freddy, das wird dann halt in diesem einen Rahmen laufen. Ich bin eher gespannt, weil es ja um Commander Decks geht, welche Fraktion sie da aufgreifen. Also ich glaube, Brotherhood of Steel ist gesetzt. Ich würde vermuten, dass die Supermutanten ein eigenes Deck kriegen, weil Supermutanten, das ist halt quasi das Bösewicht-Deck. Ich finde, dass, also es wäre noch interessant, wenn das Institut geben würde. Und dann bei der vierten bin ich mir nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach immer mal von 4 Decks aus, weil ich finde das eigentlich eine gute Zahl für Precons. Beim vierten bin ich mir nicht sicher. Das könnte natürlich die New California Republic oder sonst irgendwas sein. Aber da kommst du halt wieder in den Bereich von den alten Spielen rein.
Es geht ja die Railroad sein.
Ja, aber die sind, glaube ich, zu klein. Die haben ja wenig.
Naja, also Was ich halt denke, ist auf jeden Fall, also Brotherhood of Steel sind ja eh die Poster Children und die haben ja schon welche abgebildet bekommen. Wahrscheinlich wird es ein Equipment oder irgendein Artefakt Deck sein, weil das ist ja, was sie in der Lore sind oder in dem Fallout-Universum. Dann denke ich, dass die Khans und die Wastelander, also quasi die außerhalb einen Teil davon sein werden, halt auch die Hunde und so.
Ja, also so ein klassisches, quasi so ein Überdings für alle Leute, die halt im Wasteland leben, also Raider und
Outlaws. Raider und dann denke ich eben, dass die Mutants, also halt nicht nur die Supermutanten, sondern halt auch Red Roaches und so Zeug dazukommen. Also die ganzen Monster davon und dann weiß ich nicht, weiß ich auch nicht so als letztes, was es ist. Es wird wahrscheinlich trotzdem noch irgendeine Fraktion sein. NCR würde Sinn machen, irgendwas, wo vielleicht die Fallout-Protagonisten. Ich schätze mal nicht, dass sie Navajo nehmen werden aus 2. aber
spannend war halt wahrscheinlich auch irgendwas mit für die Roboterartige.
Ja,
aber die ist halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen klar, ne?
Aber dann wäre es ja das Institut wieder. Dann kannst du ja die Synth mit dazu nehmen, oder?
Oder irgendwas mit
Nuka-Cola. Aber wäre interessant, weil wir hatten es ja letztens erst, Freddy, mit dem, dass die Warhammer-Decks so gut waren. Ich meine, wenn du jetzt quasi sagst, okay, mit Abstand zu dem Necron-Deck machst du jetzt ein Roboter-Instituts-Synth-Deck, das halt wieder.
Ja, eben, genau, das ist das Problem, vor allem, weil ich denke, das Brotherhood of Steel-Deck wird bereits ein Artefakt-Deck. Deswegen ist es halt so. Was macht man in Fallout noch? Kulte. Es gibt so viele Kulte.
Ja.
oder man macht halt vielleicht doch den New Vegas Strip. Der Strip selbst wäre möglich.
Aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich glaube, das machen sie einfach aus Gründen, dass New Vegas fassen sie, glaube ich, nicht.
Oder man macht die Enklave als Counterpart. Viel mit Flying und
geil.
So.
Ich bin großer Fan von der Enklave als Bösewicht. Ich finde es schön, dass für uns alle offenbar es kein Problem ist, dass es Fallout gibt. Als
ich wollte es bloß so ein bisschen sagen, so, es ist halt schade, weil ich mag die Bethesda-Spiele überhaupt nicht.
Ich mag 3 relativ gern, muss ich sagen. Ich finde 3 hat auch schöne Rückbezüge auf 1 und 2. Allein die Quest mit Harold im Baum zum Beispiel ist fantastisch. Kann man immer noch spielen, finde ich, das 3er, weil das wirklich schöne Geschichten erzählt. Das 4er hat so viel Nebenkram. Und 76. Naja.
Ach, ja, stimmt. 76 ist 76.
Das existiert ja auch.
Ja, möchte man so sagen. Sagen wir mal so. Können wir hier nichts dagegen ändern.
Aber man muss sagen, dass wenn man so durch 2024 geht, ist eigentlich so, wie sie es von der Timeline gelegt haben, nicht schlecht, weil Fallout, ja, okay, das ist zwar im Grunde die Zeit nach unserer Zeit, aber man hat ja immer diese starken Wild-West-Vibes und direkt als nächstes nach Fallout, wie Freddy ja gesagt hat, dann wieder ein richtiges Set, kommt Outlaws of Thunder Junction. Und das ist halt Magics erstes Western-Set.
Das wird
in einer Welt, in der alle Bösewichte, die man sich vorstellen kann, sich zwischen Kakteen und Präriehasen streiten.
Das wird so toll. Ich freue mich schon mega drauf, weil endlich ist es ein absurd warmes Gebiet, weil ich liebe Wüste und Sonstiges. Ich mag den Western, wurscht, ob es normaler Western ist mit Clint Eastwood und Sonstiges oder Spaghetti-Western. Ich liebe es einfach. Oh, das ist so ein geiles Setting. Es wird so toll.
Da kommt nämlich der Hass von vielen Leuten her, aber aus diesem Set, weil, oh mein Gott, Cowboys, das funktioniert ja überhaupt nicht. Na doch, mit einem starken Thema schon. Und wir haben ein Thema mit den Outlaws of Thunder Junction. Es geht nämlich rund um die Bösewichte von Magic, die mit diesen neuen Pathways dahin kommen. Und wir wissen, dass Rakdos dabei ist. Also, der Rakdos. Ich hab gefragt,
warum? Why?
Und Rakdos und Vraska irgendwie. Ich glaube, das sind zwei davon. Und Oko, glaube ich, kommt da wieder.
Der schaut so dann auch aus, gell?
Genau.
Oh, mit dem, Gott, mit der dornen Krone. Erschossen.
Oh ja, hast du auch so einen Hass auf Oko? Ich finde den auch irgendwie komplett
fad. Oko schlimm. Oko sollte nie wieder irgendwo auftauchen. Was aber, glaube ich, auftauchen wird, ist, wir haben ja in Capenna unsere erste Knarre gehabt. Also diese Tommy-Gun mit dem Blitzen. Ich würde mich sehr wundern, wenn in diesem Set kein Revolver kommt. Und ich finde, ein Revolver ist noch irgendwie machbar fürs Magic-Setting, dass er nicht übertrieben blöd ist. Das kann man, glaube ich, unterbringen. Ich würde mich sehr schwer tun bei modernen Gewehren. Die Tommy Gun hat immer noch so ein bisschen so Antiquitäten-Style, obwohl die nicht besonders alt ist. Also das ist ja ein relativ modernes Gewehr. Ich glaube, wir kriegen dann schon einen Revolver.
Was ja interessant ist noch an den Sets, weil das Western-Set wurde immer so ein bisschen herumgememt, bis es halt jetzt endlich kommt. Und also ich finde, es passt, weil das Setting Western ist oft in Verruf geraten, eben weil das, was jetzt mit Superheldenfilmen passiert und was Superheldenfilme speedrunnen, ist das, was damals mit Western passiert ist in Filmen. Grundsätzlich gibt es so viele extrem gute Western, die man sich anschauen kann, die extrem interessant sind, aber werden halt überschattet von 25 Teilen eines mittelmäßigen Spaghetti-Westerns, was halt auch gemacht worden ist. Also
wollten die Leute damals sehen.
Für jedes Tombstone gibt's 5 Dinge, die nicht Tombstone sind.
Ich empfehle Leuten immer Bone Tomahawk, ist zwar relativ neu und eher Western-Horror, aber trotzdem cool.
Muss ich mir gleich notieren.
Ich liebe Maverick, aber das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Vibe. Tombstone ist einfach immer ein Klassiker.
Stimmt.
Und die Welt von Magic hat einfach genug Tiefe davon, um was damit zu machen. Und es wird ja die Conclusion sein von etwas, was jetzt mit den Worlds von Eldraine startet. Also die Storyline, die jetzt startet. Und das wird das Endset sein mit Bösewichten an der vordersten Stelle. Also wollen wir mal wissen, wie sie es jetzt ändern wollen, weil Planes in dem traditionellen Sinne haben sie ja jetzt mit March of the Machines abgelegt. Jetzt gibt's diese Pfade zwischen verschiedenen Welten, also diese Pathways. Mhm. Und deswegen kommen auch einfach mal Rakdos, Oko und Vraska zusammen auf eine Plane, auch wenn zwei Planeswalker sind und einer nicht. Aber genauso mächtig, wenn nicht mächtiger.
Ja.
Ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich trotzdem immer noch drauf, weil es so cool ist. Aber ja, so wie du sagst, mit den Western, dass das damals so abgewirtschaftet geworden ist, natürlich. Früher war es Western, dann sind die Zombie-Filme gekommen und jetzt kommen die Superheldenfilme. Es gibt immer irgendwas. Ja, Hauptsache Geld.
Aber da muss man Schelte, wem Schelte gebührt, da ist natürlich auch das Publikum schuld dran, weil wenn wir sagen, wir möchten 1080 Western-Filme sehen und 1080 Zombie-Filme und nicht irgendwann aufhören, ins Kino zu gehen. Also das ist ja irgendwann immer passiert, dass dann die Leute es nicht mehr sehen wollten. Aber es dauert schon sehr, 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 sehr lange.
Aber ich glaube, ich kenne eine Person, die eben nicht Fan davon sein wird. Und das ist der Fritz. Denn es handelt sich wieder um einen Top-Down-designtes Set, wo das Thema zuerst kommt. Und weißt du auch, was Fritzes Meinung zu Terros ist, Jochen? Der mag es ja auch nicht wirklich. Er mag auch Innistrad nicht wirklich.
Genau.
Also die meisten Sets, die Top-Down designt werden, sind ja nichts für Fritz. Und,
aber er mag meistens neue Planes und neue Welten. Ja. Also, Fritz, du musst es vielleicht. Fritz, schreib's doch mal in die Kommentare.
Ja.
Ja, danach geht's gar nicht so modern weiter, oder?
Oh, Jesus, doch, es geht leider modern weiter. Denn hier ist nämlich die Powerhouse. Quartal 2 wird Magic ein bisschen testen. Werden die Leute Modern Horizons 3 kaufen? Ja, werden sie. Aber wir haben ein neues Modern Horizons Set verfügbar. Und egal wie... Hier ist halt, wo der Hardcore-Kapitalismus am Spiel ist. Egal wie sehr Leute die Modern Horizons Set nicht wollen, im Prinzip nicht unterstützen wollen, sind die Karten einfach immer zu gut, dass es doch gekauft wird. Hallo Modern Horizons 3.
Das ist halt so das typische Power-Creep-Set, das wir halt so auch fast jedes Jahr wieder mit drinnen haben. Und wenn es irgendwann Masters ist, Modern Horizons ist jetzt wahrscheinlich die neue Masters-Schiene, was sie vorher mal gehabt haben mit Ultimate Masters und sonstiges, ne?
Ja, und dieses Jahr gab es ja keinen Commander Masters, dafür gab es ja Herr der Ringe, was als direkt zu Modern Set ist und es hatte ja auch überhaupt keinen Impact auf mindestens 5 Formate mit mehreren Karten und Callings für Bannings von The Wandering, Orcish Bowmasters, na gut, Lauren Revealed, die ganzen Cycler, die schon Tier 1 Decks noch stärker gemacht haben.
Ja, in Modern Horizons 3 haben sie ja gesagt, sollen Double-Faced Cards jetzt kommen, also neu in die Riege der Modern Horizons Karten. Bin ich mal gespannt. Ich meine, man sieht schon hier wieder irgendwelche Eldrazi auf den Artworks. Da könnte ich natürlich direkt ums Eck gehen und mich übergeben. Widerwärtiges Gezücht. Auf der anderen Seite bin ich immer traurig und ich freue mich, wenn ich sowas sehe, dass es mehr Eldrazi gibt, weil es gibt natürlich Leute, die finden die Eldrazi cool und mit denen, die man jetzt schon hat, da muss man halt, wenn man wirklich Tribal machen will, und das möchten ja viele Leute, immer das letzte Gekrümpel mit in sein Deck nehmen. Vielleicht kommen da ja coole Sachen. Für mich ist es natürlich potenziell Shit, weil ich diese Karten, auch wenn sie gut sind, nicht benutzen werde, weil das die einzige Ausnahme von meiner Schwarzregel ist, die dann auch auf farblose Dinge übergreift.
Weil sie doch vom Feeling her schwarz sind, oder?
Ja, die sind doch, ich weiß, ich mag die einfach nicht. Ich finde das. Und dann haben die auch noch Annihilator und das ist einfach eine fürchterliche Mechanik.
Ja, unfair, unfair. Das Lustige ist ja, Modern Horizons macht ja auch wieder, es macht ja viele, viele neue Karten noch dazu. Und wenn man da schon so schaut, so wie du gesagt hast, mit den Eldrazi, da sind ja alle drei großen Eldrazi-Titans drauf. Und holy smokes, sollten sie eine neue Karte machen, namens, keine Ahnung, Emrakul, wie heißen sie noch, Emrakul, Kozilek und Dings, zusammen auf einer Karte, was macht das nachher? das war, erstens war das ein absoluter Hammer-Power-Move, finde ich, weil das ist nachher der Eldrazi-Kommando, also die Eldrazi-Kommando schlechthin. Andererseits war das einfach nur mehr noch deppert.
Ja, es ist ja nicht so, als würde die Karte nicht eh schon existieren.
Ja, der neue Board-Vibe, da sind sie drauf, ne?
Ja, zu dritt. Ich versuche gerade, dieses Deck zu öffnen mit Zul'Dok, aber da ist
Eldrazi Unleashed, ist es, oder?
Genau, wo jeder originale Effekt von den originalen Eldrazi drauf ist. Also extra Turn, kann nicht gecountet werden, zieh 4 Karten, zerstören in permanent.
Okay.
Ja.
Und das ist auch nur farblos, gell?
Ja, genau. Aber du brauchst 3 dediziert farblose Pips dafür. Was tatsächlich nicht so einfach ist in manchen Decks.
Das Fran Dynamo.
Ja.
Easy.
Solring. Set übrigens kommt auf Arena und zwar komplett.
Wait,
bin
what?
Ich bin gespannt. Ich spiele zwar nicht. Ja.
Oder Rise of 3 komplett auf Arena.
Ja.
Das wird ein interessantes Draft-Erlebnis werden.
Auf Arena kommen.
Ja, wenigstens kann man es dann draften, weil in echt werden die Dinge so teuer. Und ja. Das ist auch, ich gehe jetzt auch direkt rein mit meinem Problem mit Modern Horizons. Ich kaufe mir immer mal wieder gerne Modern Horizons 2 Packs, wenn ich zufälligerweise unterwegs bin, weil einfach viel gutes Zeug drin ist, muss ich sagen. Und es sind halt auch die Fetchlands drin. Ich kaufe mir kein Modern Horizons 1 Zeug, weil da keine Fetchlands drin sind. das hat schon einen gewissen Grad damit zu tun. Aber ich mag die Modern Horizons Sets trotzdem nicht für das, was sie anstellen mit der Zeit, die direkt danach kommt. Ich finde, das Spiel ist einfach extrem viel langweiliger, wenn diese Sets releasen. Und das balanciert sich aus und es ist nur einen Monat lang, wo halt diese neuen Karten halt, ich sage mal, die interessanten Decks mal kurz verdrängen, wegen den ganzen Power Creep und so, bis dann erst das Kunden wird. Aber ich denke, aber viele Leute sind so, ja, aber da kommt doch viel neue Dinge, mit denen man spielen kann. Das, was busted ist, ist sofort, kennen die Leute sofort. Das merken sie sofort und es wird als erstes Mal gespielt. Und jedes Mal in diesen Modern Horizons Sets rauskommen, ist es erstmal mehr langweiliges Spiel. Und dann wird's und dann pendelt sich sein, aber dann hätte es auch einfach irgendein anderes Set getan. Das ist halt einfach dieser Effekt, den Modern Horizons hat, wo ich halt einfach sagen kann, so, ja, sorry, aber wenn jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein Produkt released wird, dieses Spiel einen Monat schlechter macht, dann hört es auf, dieses Produkt zu releasen.
Es war ja wesentlich einfacher, wenn sie ein bisschen aggressiver mit den Bannings hergehen würden.
Ja.
Sagen wir uns
auch,
ehrlich.
Auch für Commander bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich eh, okay.
Reggae Boy ist halt einfach heftig.
Ragavan,
ja.
Ja, aber wir alle wissen auch, dass natürlich solche Bannings, die kommen halt seltener aus Erfahrung. Also deswegen.
Yeah.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt hoffnungsvoll werden kann. Ich denke nicht. Da bin ich jetzt einfach mal pessimistisch. Aber ihr habt ja schon gesagt, da sind halt meistens super starke Karten drin, deswegen kommt man nicht drum rum. Schauen wir mal. Kann ja auch noch sein, dass Freddys Fetchlands dann noch angekündigt werden da drin. Und dann haben sie dich doch wieder eingefangen.
Da kaufe ich sie mir aus Spite.
Keine Angst, da kommt ja eh noch was mit den Fetchlands, habe ich ja mitgekriegt.
Das nächste, was auf dem Plan steht, ich muss das schon. Ja, ich muss mir auch das Gesicht reiben, weil ich bin kein Fan davon. Das ist das Erste, was ich nicht mag.
Für die Leute. Rise of Eldrazi.
Jo, da ist es.
Ja. Tu sie weg.
Assassin's Creed.
Ja.
Ah.
Pardon, Assassin's Creed, a Ubisoft Original innerhalb der Universes Beyond. Denn es könnte ja den Käufern nicht klar sein, dass sie bei Universes Beyond, so wie bei Fallout, wo einfach nur der Markenname steht, Assassin's Creed in Universes Beyond kriegen. Nein, da muss man noch ein Ubisoft Original dazu schreiben. Warum, weiß ich nicht. Hübsch ist es nicht. Es ist halt, geht um Assassin's Creed, logischerweise. Super bekannte Spielereihe. Wenn ihr die nicht kennt, schreibt bitte auch in die Kommentare, dass ihr sie nicht kennt. Das würde mich interessieren, ob es solche Menschen gibt. Und da ist ja interessant dran, dass die Booster ja jeweils eine Geschichte erzählen sollen. Also, dass die Booster nicht mehr komplett hier random sind, sondern jeder Booster soll irgendwie einen inhaltlichen Zusammenhang haben. Keine Ahnung, ich mag eigentlich nur Black Flag und ich möchte nur mit meinem Piratenschiff andere Schiffe kaputt schießen.
Pass auf, das könnte vielleicht schwarz sein.
Ich hoffe nicht.
Ja, Black Flag.
Dann möchte ich, dass es zumindest als Bösewichtkarte auch irgendeinen Piratenjäger gibt, der dann weiß ist.
Naja, die meisten so Piraten sind ja in Izzet angelegt, tatsächlich. Also.
Außer die Anführer, die sind immer.
Ja, die Anführer schon, aber. Hä? Ja. Aber die Karten sind tatsächlich viel, viel mehr in Rot.
Waren die Piraten auf Ixalan nicht Krixis?
Ja, Krixis.
Ja, aber halt die in Commander Masters waren rot-blau und die wir bis jetzt noch gesehen haben, random in Sets, waren rot-blau und nicht schwarz in der Farbidentität. Also, stimmt. Ich schätze mal, die wollen auch ein bisschen weg und das nur den Anführern überlassen oder so. Farbe. Aber damit muss ich halt sagen, mit den Boostern, okay, das haben wir. Das heißt Jumpstart. Das Produkt, das sie eigentlich verkaufen wollen.
Mhm. Mal schauen, ob sie dahin gut das verkaufen können. Weil wenn das normale Draft-Booster sind, erstens einmal wahrscheinlich logistisch eine Höllenarbeit sein. Weil bei Set-Boostern ist es ja schon relativ schwierig, dass du ein Set-Booster aufmachst und dann ungefähr zusammen erkennst, was da der Zusammenhalt ist, was da die Karten zusammenbringt. Ne? Wenn das beim Draften auch noch dabei ist, ich weiß nicht so recht, dann wartest du wirklich nur auf die Karten, die du wieder zurückkriegst. Auf
die sagen tatsächlich, dass es nicht draftable ist.
Oh, wirklich? Ah.
Ja.
Umso besser.
Und deswegen denke ich halt so, ja, was sie wollen ist Jumpstart, aber werden es wahrscheinlich nicht machen, aus Gründen, die mir unerfindlich sind.
Aber jetzt mache ich mal hier, jetzt bin ich mal die Stimme des gnadenlosen Optimismus. Wenn das Vehikel ist, um Leute, die nichts mit Magic zu tun haben, und normalerweise ist Jumpstart ja der Versuch von Wizards, Magic-Neulingen Magic nahezubringen. Wenn das über Assassin's Creed funktioniert, weil das Leute eher kennen und dann eher haben wollen und dann, weiß ich nicht, die Geschichte von Altair in einem Booster erzählt haben wollen oder Ezio. Und dann sagen die, ach so, es gibt ja auch Jumpstart, weil Jumpstart ist, finde ich, ein cooles Produkt. Also die großen Jumpstarts, die kleinen sind so aber dann fände ich es ganz okay, dann fände ich es gut. Ich weiß nicht, ob das klappen wird.
Ja, also Ich fände es ja eigentlich an sich auch okay. Das ist ein Franchise, wo es stimmt halt schon irgendwie so ein bisschen, es ist komisch, Venedig als Setting zu haben in Magic oder so, aber die Assassin's Creed-Teile gehen eh so durch die Welt, dass das ist halt das ist halt so eine Art von meinetwegen ist. Es ist halt nur. Hier ist einmal was Interessantes. Kreuzzug ist ja eine gebannte Karte. Aber wie zum Teufel möchtest du das erste Assassin's Creed ohne die Kreuzzüge darstellen?
Das geht super, weil du musst nur Templer sagen. Templer sind nicht gebannt und bei Templern verstehen alle, was gemeint ist. Das hat inzwischen das komplett übernommen. Ja. Du musst nur Tempelritter und die Leute wissen, Kreuzzug. Und dann ist zwar super, super vereinfacht und verkürzt, aber ich glaube, das ist durchaus möglich. Und dadurch hast du auch gleich ja auch, wenn du an Tempelritter denkst, hast du ja auch gar nichts von diesen negativen Sachen von den Kreuzzügen und gleichzeitig alles Negative, weil die Tempelritter sind immer die Bösewichte, aber du hast nie dieses allumfassende, ja, nahezu ewiger Krieg im Orient.
Ja.
Naja, das ganze Franchise geht ja durch die gesamte Geschichte, durch die gesamte Geschichte der Welt. Ja, also das heißt, wir haben ja eigentlich eher auch nicht nur den fernen Orient, auch den nahen Orient, wir haben auch die nordischen Mythologien dabei.
Amerika.
Stimmt, Amerika, ja. Das war auch noch dabei.
Die Karibik.
Ja.
Hey, es wäre die zweite Möglichkeit für einen, oder die dritte Möglichkeit für einen Pinkerton-Crossover, weil eins hat es ja schon gegeben. So.
Ich fände es aber, eine Sache möchte ich noch sagen, was ich sehr lustig fände, wenn es in diesen Sets, weil du es vorhin gemeint hast, mit das ist komisch, wenn es in Venedig spielt, wenn es dann irgendwelche Länder gibt aus der Assassin's Creed Welt, also unserer, es ist halt schon lustig, wenn du Venedig Strip meinst. Es wäre schon geil.
Ja. Oh, Pompeii, ich spiele mehr Meteor Shard. Mechanic Eruption. Ja.
Sehr gut. Ist herrlich. Flavor Windern, oder? Instant.
Ja. Wenn es eine Insel ist, chokst du's. naja. Auf jeden Fall. Echt, es kann funktionieren. Ich hoffe einfach nur, dass diese Beyond Booster das nicht irgendwie überkomplizieren. und einfach bei Jumpstart lassen. Dann ist es auch ein okayes Produkt.
Ja.
Ja, na, es ist halt jedenfalls interessant zu sehen, dass du wirklich, das ist, glaube ich, das auch, was ein paar Leute befremden könnte, dass du wirklich einen Bezug zum realen Leben hast. Eben, wie sagst, Venedig Strip meinen. Das könnte vielleicht doch auch komisch sein.
Aber, also ich hoffe, die Leute nehmen das als Spaß und drehen da nicht durch. Es gibt ja immer ein paar Leute, die durchdrehen, aber ich hoffe, das sind nicht viele. Mm.
Oh ja, Twitter ist ja so wenig belastet von.
What? Aber dann wäre das nächste Set ja noch gefährlicher, weil in Bloomborough kommen keine Menschen vor, sondern nur Tiere, die gegeneinander kämpfen. Das ist ja dann quasi Animal Cruelty, das Set.
Mhm, Peter wird definitiv dagegen
vertreten. Obwohl, es ist nicht Animal Cruelty, wenn Tiere das untereinander machen, dann geht's vielleicht. Ja. Aber ich finde es cool, dass es ein Set gibt, in dem man wirklich mal eine Stufe runtergeht. Ich meine, es sind immer noch anthropomorphe Tiere, man sieht es ja an diesen Mausrittern und so, also sind nicht alle natürlich, Wölfe sind nie anthropomorph in solchen Settings oder fast nie. aber ich finde es ganz cool, ich bin großer Fan von Reepy Sheep in Narnia. Ich finde hier, wie heißt das, Humblewood für D&D ein super geiles Setting. Und sowas finde ich schon echt cool, das ist quasi Eldraine, also das Eldraine, das mir lieber ist als Eldraine, so fast noch lieber, sagen wir mal so.
So dieses leicht märchenhafte, aber eigentlich nicht wirklich Märchen, sondern ja. Fabeln. Und ja. Das wird so toll sein. Die Frage ist halt dann auch, hey, wenn da jetzt ein Planeswalker hinkommt auf Bloomborough, ich nehme mal stark an, dass Bloomborough die Plane ist, was ich, wie groß sind dann die einzelnen Protagonisten dort?
Ja, aber sie haben gesagt, die Tiere sind so groß, wie sie halt sind. Also Mäuse sind tatsächlich dann so groß wie Mäuse.
Ein Haus ist halt auch natürlich mal so groß, wie es halt einfach ist.
Ja, also in Bloomborough ist natürlich, das ist halt dieses klassische Ding, dieser Perspektivwechsel. Wenn du nach unten gehst mit der Kamera, sieht die Welt komplett anders aus. Und das ist ja, was das Set anscheinend versucht.
Ja. Aber ein Hase, der kann auch schon bis zu 50 Zentimeter lang werden. Das ist ja auch nicht so. Wir denken, viele Dinge sind klein, aber dabei sind sie es gar nicht. Wenn du jemals eine richtige Ratz gesehen hast, so eine Ding so, okay, das ist halt einfach, damit kann man, das kann Leute
töten. Ja, aber sie sieht die Welt trotzdem aus einem komplett anderen Blickwinkel.
Ja.
Außer muss man sagen, habe ich noch hier als Info zum Set, dass du hattest es ja schon, dass hier das Western-Set einen Storybogen abschließt und Bloomborough wird der Start von Dragonstorm. Da bin ich schon drauf gespannt, weil in einer Welt, in der alle Tiere so groß sind, wie sie halt sind, gibt es dann dort einen Drachen oder nicht?
Eidechsen. Oder die Frill Serpents, wie nennt's
das? Genau. Oder so ein Komodo-Varan, der ist auch groß.
Und die sind auch furchtbar, sind die. Einmal angespuckt und schon weg. Was ich aber richtig, richtig, richtig feiern werde, und da ist mir komplett egal, was das für eine Art von Karte ist, da werde ich mir definitiv ein Commander-Deck drum bauen. Und das ist dieser Orchkatzel-Nekromant, den sie da vorgestellt haben als Bild. Der schaut einfach Hammer aus. Ich liebe es. Es ist... Oh. Diese Farben, das Schwarz mit dem Violetten dazu und dann noch den wunderschönen, buschigen, braunen Schwarz. Mh, herrlich.
Ich glaube auch, das wird ein Steinbruch für alle Leute, die immer nach Tribes suchen. Also so ein bisschen exotischen Tribes, also Squirrels kann man ja jetzt inzwischen relativ gut bauen. Aber wir haben Karten wie Mäuse, wir hatten Katzen und Hunde. Wölfe gibt es zwar schon ein paar, aber es sind hauptsächlich dann immer so Werwolf-Dinger. Also ich glaube, das ist eine gute Chance für Wizards, um mal all diese Tier-Tribes voll zu machen.
Ja, also ich meine, das Set wird wahrscheinlich sehr viele, ich sag mal, Redwall, falls das jemand kennt, Vibes haben. Oh, schade. Rayjack. Geheimnisse von Nim.
Oh, das hat einen Dax-Ritter auf dem Cover.
Ja.
Jetzt bin ich direkt.
Ganz hinten erinnere ich mich.
Jetzt bin ich dabei.
Die Geheimnisse von Nim, das kommt ganz hinten. Uralt.
Ja, das ist anderer bekannter Disney-Animator, der sein eigenes Studio gemacht hat. Mhm. Naja, auf jeden Fall, es gibt ja sehr viele doch extrem gute Stories. Fehlidee, was erzählt worden ist.
Ja,
ja. Okay, kennst du das wenigstens doch?
Ja, so ungefähr.
Also, als die Tiere den Wald verließen und Fehlidee sind aber beide dazu angetan, dich schwer zu traumatisieren.
Watership Down.
Watership Down auch. Ja,
genau, also ich würde mir definitiv nicht wundern, wenn es in eine extrem dunkle Richtung sehr schnell abdriftet. Weil die sehen ja auch diese komischen Dämonenwölfe.
Schauen wir mal, ich bin echt gespannt.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Set ich freue mich darauf am meisten. Auch wenn, ich muss jetzt ehrlich sagen, das restliche Setup ist so take it or leave it, das Outlaws of Thunder Junction habe ich mir, glaube ich, ein bisschen fein geredet, weil da ist einfach zu viel Potenzial in Western allgemein als Storytelling-Tool drin. Aber Bloomburrow ist das erste, wo ich gesehen habe und mir gedacht habe, ja, das passt, weil ich will einfach meinen Otter Commander endlich sehen, und wenn er wieder nicht dabei ist, dann ist das ein persönlicher Angriff gegen mich. Und ich werde China eine böse E-Mail schreiben. Wie kann es denn sein?
Aber ich habe das auch, das war in der Liste auch einer von meinen Favoriten, wobei ich auch das, was danach kommt, durchaus interessant fand, zumindest in der Beschreibung und von den Artworks, weil das dann am Schluss kommt ja Duskmorn, House of Horror. Ein Horror-Set, aber das soll die Atmosphäre von 70er und 80er Horrorfilmen einfangen. Und zwar speziell von denen, die in einem so einem großen, so Geistervilla-mäßig, in so einem großen Herrenhaus dich gruseln.
Ja. Yeah.
Also so ein, das ist ja einfach, also ich musste direkt an Cthulhu denken, weil, oder Willen des Wahnsinns, was im Grunde auch Cthulhu einfach ist. Das ist so, ja, geh da rein, werd verrückt, komm verrückt raus oder stirb verrückt. Finde ich eigentlich ganz cool. Und das Artwork mit dieser komischen, mit dieser Mottenarchitektur, die so ein bisschen gigaresk aussieht.
Der Eingang, gell?
Das ist ja richtig schön mit weißem Marmor. Ja, das ist einfach eine Riesenmotte und Motten sind cool und ich freue mich auf die Motten, aber ich glaube, dann war's bei mir, wo meine Freude endet. Das ist tatsächlich das Set, wo ich mich am wenigsten drauf freue. Und ich hab's gesagt, ich mag dieses, oh, du bist in ein Haus gefangen Setting, nicht das, was halt Karloff Manor hat, aber ich bin mal hoffnungsvoll optimistisch. Und das bringt man halt nochmal im gleichen Jahr danach wieder in einen einigermaßen, oder quasi diesmal einen stärkeren Horror statt einen Thriller-Thema. Aber schon wieder in ein Haus oder eine Plane, die ein Haus ist mit Horrorelementen. Und das erste Mal muss ich schon mal, also ja, ich bin mal optimistisch. Und jetzt soll ich das zweite Mal machen. Und dann ist es auch noch so ein komisches Geisterhaus-Thema, was mich nie so angefixt hat. Aber die Motte sieht halt geil aus.
Ja, die ist cool. Ich bin auch nicht so ich kack mich ja immer total ein bei Horror. Ich kann Horror nicht anschauen. Ich bin so eine ängstliche Kreatur. Es ist schlimm. Ich hoffe aber, dass bei dem Set die coolen Karten aus den D&D-Sets zurückkommen, wo man immer zwei Sachen auswählen konnte und dann immer dieser Kursivtext davor stand. Weil das fände ich bei so einem Text halt richtig geil, wenn du sagst, okay, gehst du durch die Tür durch oder rennst du weg oder untersuchst du den Spiegel oder zertrümmerst du den Spiegel oder sowas. Das fände ich da super passend und ich mag die Karten sowieso, weil die sind so für mich mit die schönsten Karten von ich erzähle eine kleine Geschichte in einem einzigen Stück Papier.
Und die Flavor Words, die waren auch ein absoluter Hit. Das ist so grandios. Aber was auch noch so grandios sein könnte bei der Plane, ich meine, Was, wenn man sich schon mal eine große Villa leisten kann, was holt man sich dann natürlich dann auch? Einen grandiosen Innenhof und vielleicht noch einen Vor- und Hintergarten auch noch. Also das heißt, man muss ja nicht immer die ganze Zeit im Haus drinnen sein, oder? Man kann ja vorne draußen herumflanieren. Und dann hörst du es auf einmal aus der Scheck raushauen, die Tür wird eingedrescht und dann kommt einer mit einer Kettensäge vorbei und sagt da mal Servus.
Und finde ich gut. Jack Nicholson jagt dich durch ein Heckenlabyrinth.
Oh, ja. Da kommt mir gleich der leichte Schauer unter den Rücken. Und was sie da auch noch vielleicht machen könnten, und ich hoffe inständig, und falls sie das wirklich machen, dass sie da ein paar Franchises, noch Horror-Franchises mitnehmen. Vielleicht an Jason. Vielleicht an Freddy. Vielleicht aber auch an Jack Nicholson. Ja, natürlich. Vielleicht aber auch... Gut, weil das Tentacle Horror, den kennen wir ja schon von Innistrad, nicht?
Ja. Vielleicht Nemesis und vielleicht machen sie mit Dead by Daylight irgendeine Crossover, ja. Weil du ja eh die ganze Zeit Dead by Daylight streamst und dich ja eh wahrscheinlich schon auf den neuen Alien Killer freust, stimmt? Ich hab dich herausgefunden an der ganzen Sache.
In Wirklichkeit bin ich der Killer von Karl auf Männer.
So. Ja. Fand ich einen interessanten Abschluss für diese Timeline. Ich bin ja immer so skeptisch, weil ich finde, Horror funktioniert in Magic nicht wirklich. Also ich finde die Phyrexianer optisch geil. Also die sind wirklich cool, was so den Ekel und diesen Grusel-Body-Horror-Faktor angeht. Aber wirklich verängstigend tut mich keine Magic-Karte auf der ganzen Welt. Und Innistrad auch nicht. Also das ist so, ich glaube, wenn du das Set und jetzt Phyrexia und Innistrad, die werden ja direkt referenziert in der Ankündigung, wenn du die jetzt jemandem, weiß ich nicht, aus den 1890er Jahren vorlegen würdest, der wird sich wahrscheinlich ins Höschen machen, aber heute halt nicht mehr.
Ich glaube, die haben krasseres auf der Straße gesehen.
Ja, aber ich meine, die Gruselgeschichten von damals sind ja heute... Also
Geschichten aus der
Gruft. Die grauenvollen Geschichten, ja. Die sind heute so, ja, das sind halt Grusel- und Geistergeschichten. Das ist jetzt
ja,
nichts,
aber,
wo man umkommt vor Angst.
Ich weiß, aber dann ist halt so, ja, und hier ist übrigens der Bericht, was in diesem Dorf passiert ist. So, oh. Ja, nee, das war halt einfach
eine Frage.
Es ändert sich halt alles so ein bisschen. Ja.
Ja, aber ich glaube, wir sind abgestumpfter, was Horror angeht
das,
inzwischen.
Ja, schon. Leider Gottes wahrscheinlich. Je nachdem, dass wir es halt gewohnt sind. Aber es war jetzt schon auch geil, die Situation am Tisch zu haben. Ja, I pass my turn. Also du bist dran, passt. Du bist dran. Ja, ich weiß. Ja, hey Bob, ich trau mich nicht.
Ich hab doch schon described und gesehen, was kommt.
Oh ja. Jedes Mal. Es ist zwar gute Karten, aber da du kommst, Obi.
Ja, ab mit dir.
Gott, werde ich es lieben, weil es gibt ja manche Leute, die haben eine Mottenphobie und ich werde jede Motte spielen, die möglich ist, weil hier ist nämlich eine Sache, die ich aus irgendeinem komischen Grund einfach mag. Es sind einfach gezeichnete Motten. In echt sind es einfach langweilige Tiere, die nerven, aber irgendwie, wenn sie gezeichnet sind, sind sie so, wieso sehen die so badass aus, wenn sie gezeichnet sind?
Ich habe einen Raum weiter, hat meine Freundin hier eine präparierte, so eine Totenkopf-Zikade. Eine Geisterzikade und eine Totenkopf-Motte, so ist es richtig. Und die sehen schon sehr beeindruckend cool aus. Also die sind auch irgendwie, ich verstehe schon, warum man die, ich möchte die auch nicht auf meinem Gesicht sitzen haben, zumal weil sie so groß sind.
Totenkopf-Motte von Schweigen der Lämmer? Sehr schön.
Ja, yeah, genau.
Die hat sie sogar als Tattoo. Also die ist hier im Haus überall, diese Motte.
und ich glaube aber, dann war es tatsächlich. Es sei denn, wir wollen noch mal auf irgendwas in der Zukunft kurz ansprechen.
Ich glaube, das wird nur noch spekulativer, oder? Ich meine, es gab ja jetzt schon immer nur so Snippets.
Genau.
Ja, nehmt mal.
Das ist halt so, ja, wir haben einen Multiplayer Death Race und wir haben einen Return to Tarkir. Wird da dieses Dragon-Ding enden? Ja, weil wieso endet man nicht eine Dragon-Storm-Storyline auf Tarkir?
Und die Heldenfigur ist eine Maus, die dann Sarkhan verhaut. Denn wir haben ja schon mal festgestellt in irgendeinem Spiel oder Exil, dass Sarkhan von allen Leuten immer verhauen wird, weil er ähnlich wie Obnixilis erfolgreich ist.
ja.
So. Haben wir noch eine Karte der Woche? Ich hätte eine Flavor-Karte der Woche, aber Tom, wenn du eine dabei hast als unser Gast, dann darfst du natürlich
spontan würden.
Darfst du das anbringen.
Darauf habe ich komplett vergessen.
Ah,
leider Gottes.
Ich finde das, immer gut, dass unsere Gäste das vergessen. Ihr seid zwar durchaus öfter auch mal da, aber das vergesst ihr immer.
Ja, das ist furchtbar. Scheiße.
Wenn man halt auch nicht dran erinnert wird, weil so ein gewisser Frederik keine Shownotes schreibt, mal für eine Folge.
Heute hatten wir eine Timeline, da braucht man keine Shownotes. Das kann man ja das geht von easy durchgehen. Also wie gesagt, wenn du eine hast, sonst hätte ich eine, die dazu beigetragen hat, dass ich Commander-Spielen angefangen habe, also beziehungsweise nicht aufgehört habe nach meinem ersten Deck.
Go ahead. Ich bin gespannt. Ich habe leider nichts.
Okay, ich finde sie auch immer noch ganz gut, muss ich sagen. Sie ist ein bisschen outclassed von vielen anderen Sachen inzwischen, aber trotzdem, es ist die Sky Knight Vanguard. Es ist natürlich eine Boros-Karte, die kostet auch nur rot und weiß. Es sind 1-2 Human Knight Flying und immer wenn die angreift, dann erschaffst du einen 1-1 weißen Soldier und der ist, also ein Token, und das ist auch tappt und greift an. Ist, finde ich, eine coole Mechanik, finde ich immer gut. Alles, was den Combat Step interessanter macht oder besser, ist, finde ich, schön, weil das einfach Commander-Spiele beschleunigt und das sollte einfach viel mehr im Combat stattfinden. Und gleichzeitig war das so, da hatte ich schon angefangen mit dem Wade into Battle Deck Boros für mich zu entdecken und zu lieben. Und dann habe ich direkt meinen inneren Schulhof-Jochen kanalisiert, der immer Ritter cool fand. Und ich muss sagen, ein selber gebautes, unglaublich schlechtes Ritterdeck war aber für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ein geiles Format, das möchte ich weitermachen, auch wenn dieses Ritterdeck scheiße ist.
Ja.
Schön.
Das ist Skylight Vanguard ist auch nein, es girl before mine. Muss man dazugeben, weil er viel taste.
Nee, das war ja das Problem. Ich habe direkt mit den Limitierungen angefangen. So, ja, ich wollte rot-weiße Ritter, dann habe ich Naya-Ritter gemacht. Okay, aber ja, es heißt halt immer noch Ritter. Und das war noch bevor die ganzen Sets rausgekommen sind, in denen es wirklich guten Ritter-Support gab.
Aber wie ist es, Sky Knight Legionär, ist der denn aus Ravnica? Vielleicht draften wir in der Zukunft mit ihm.
Na, der Vanguard,
der ist aus M20.
Ah, verdammt.
Ja, leider. Aber er hat ein super geiles, also die Sky Knight Vanguard hat so ein super geiles Artwork auch, wie sie
aber
auf diesem...
Aber sind die Sky Knights nicht trotzdem aus Ravnica?
Ja, das sind
Boros. Die Sky Knights heißen die nicht Skyjacks? Also die Soldaten, die sie abwerfen, sind die Skyjacks. Mhm. Die sieht man auch auf dem Artwork. Die hängen so an der Seite von dem Rock und der Flavortext ist auch so geil mit Jump, now! Das sind halt einfach Fallschirmspringer auf Ravnica. Finde ich cool.
Das ist mega cool. Vor allem ist es auch im Limited eine ziemlich starke Karten. Eben 2 Mana für einen 1-2er Flieger, der in der dritten Turn mit einem weiteren Bruder angreift. Das ist super. Richtig schön, Boros Agro, geht schon.
Muss ich mal kurz schauen, was war jetzt M20 nochmal für ein Draftset? Eieiei.
Ja.
Weil vielleicht erinnere ich mich falsch, aber war das nicht das Elementals-Teil, das mich angekostet hat?
Ist gut möglich, doch, ja. Das ist, glaube ich, das mit den Elementals.
Ja, da war auch, Rotting Regisaur war auch da drinnen. Uff, die Chandra.
Ja, cool.
Genau, die Planeswalker waren auch alle dabei, die Monocolor. Die Chandra Acolyte of Flame.
Ja, und so seid ihr über die Sky Knight Vanguard, ja, durch direkt dorthin geflogen an wunderschöne Erinnerungen oder traumatische Erinnerungen. Je nachdem, wie ihr die Folge fandet, traumatisch oder wunderschön, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Es würde mich persönlich freuen, wenn mehr Leute sie schön als traumatisch fanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Freddy und Tom, wie es euch geht damit.
Ich hab's auch sehr angenehm gefunden. Volker-Mode?
Das nächste Jahr wird nicht so scheiße, wie Leute es sagen wollen. Das ist eigentlich 90% der Folge, weswegen wir einfach mal Set für Set niedergebrochen haben. Denn es ist ja Fire and Brimstone to High Heavens gerade. Und wenn man sich einfach mal die Sets im Einzelnen anschaut, dann ist es nichts Besonderes. Das ist wie, wo die ganzen Verschwörungstheoretiker, aber Atlantis ist doch echt so. Wahrscheinlich ist es sogar echt und es ist nichts Besonderes. Es ist eine Stadt gewesen, die auf einen Gletscher gebaut worden ist und dann irgendwann versunken. Es ist nichts Besonderes. Es ist 100.000 Mal in der Geschichte passiert und ist wahrscheinlich die einzige Technologie, die sie hatten vor allen anderen, war sowas wie ein fucking Windrad. Windrad sage ich, wie ein Wasserrad.
Windrad war aber wesentlich ironischer gewesen.
Ja, aber es ist halt wahrscheinlich irgendwie sowas, was halt so, ja, wahrscheinlich, wenn Atlantis existiert hat unter der Prämisse, dann ist es nichts Besonderes.
Es ist ja so wie jedes Jahr. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und bis 2024 ist noch viel Wasser die Donau geflossen.
Genau. Ja. Ich denke zwar auch, dass die erste Hälfte schwächer wird als die zweite, also so was die Innovation angeht und den Coolness-Faktor. Aber es ist ja auch, in der ersten Hälfte ist halt Ravnica Remastered drin. Also man kriegt schon das ganze Jahr über, glaube ich, gutes Zeug hinterhergeworfen. Was heißt hinterhergeworfen? Kaufen muss man sich ja immer noch. Aber ich glaube, das sieht jetzt für mich aus, als ob das qualitätstechnisch recht stabil geht, mit Bloomborough so eine Spitze hat.
Ja, das Einzige, was halt mein Problem ist, ist halt direkt in der Mitte und es ist halt einfach ein weiteres Horizon-Set. Wir wollen, es ist halt so, es wird halt gemacht, weil Geld, aber niemand mag sie.
Ja. Naja, die Alternative war halt gewesen, irgendein weiteres Commander-Set. Eben, weil die wechseln sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen ab, sagen wir mal so.
Naja.
Ich bin gespannt.
Es wird
wir werden lustig. Es sehen. Wir werden im nächsten Jahr bestimmt auch Tom mal wieder als Gast haben. Wo findet man dich?
Mich findet man auf Twitch, Twitter und Instagram als Narias_COL oder ihr schaut auch auf Spotify vorbei, weil ich habe auch meinen Commander Unlimited Podcast, wo wir auch über alles Mögliche reden. Commander, Limited und was halt gerade nicht dabei passt, dazu passt. Ne? Ja, an, genau. Ja. Und ja, genau. Ich würde mich über alles freuen, über jegliche Interaktion. Das klingt ein bisschen so needy, gell?
Ja. Bitte, ich brauche es!
Schaut einfach vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist nicht needy, das lohnt sich immer. Uns findet ihr auf Twitter als edh_kompass, ich habe es mir gemerkt, oder als Commander Kompass auf Instagram und TikTok und überall, wo es Podcasts gibt. Und bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Lasst uns Bewertungen da. Wenn Fritz wieder zurück ist, gibt es sicher auch wieder Shoutouts.
Ja.
Und wir sehen uns einfach nächste Woche. Nächste Woche ist Fritz sogar schon wieder da. Nee, nächste Woche noch nicht. Nächste Woche haben wir einen anderen Gast. Fritz ist nur theoretisch schon wieder da.
Jawohl.
Freut euch nicht zu früh, aber wir haben einen super geilen Gast. So wie heute auch.
Ja. Jawohl.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Kakao.